Unser heutiger Fall spielt in Graz und ist noch gar nicht so lange her. Im Februar 2014 kam es zum Mord an dem Voitsberger Millionär Heinz-Peter Egger. Eine Tat, die akribisch geplant wurde und deren Aufklärung monatelang dauern sollte. Wie es zu all dem gekommen ist, darum geht es in der neuen Folge von Delikt. Mein Name ist David Knees und heute zu Gast ist Hans Breitegger. Grüß dich, Hans, und danke, Servus. Dass du dir Zeit für den Podcast nimmst.
Servus.
Für unsere neuen Hörerinnen und Hörer stellen wir dich vielleicht kurz vor. Du bist langjähriger Kriminalberichterstatter der Kleinen Zeitung, zwar inzwischen in Pension, schreibst aber gelegentlich weiterhin über Verbrechen. Wie viele Jahre eigentlich schon insgesamt?
Um die 47.
47 Jahre in der Berichterstattung. Und wie kommt es eigentlich dazu, dass man in der Kriminalberichterstattung landet?
Wie kam ich dazu? Mir hat es einfach Spaß gemacht. Zuerst bin ich mehr oder weniger aus Zufall dazugekommen, weil ich einmal in Lyon beschäftigt war, wie ich noch freier Mitarbeiter war und Kontakte gekriegt habe zur Polizei, und so hat sich das Ganze entwickelt. Ursprünglich wollte ich ja Sportreporter werden. Aber das habe ich dann gleich fallen lassen, und so habe ich mich dann auf die Lokalberichterstattung, ich war ja in der Regionalisierung auch tätig, damals noch Heimat. Und irgendwie hat sich daraus ergeben, halt durch die Kontakte zur Polizei, dass ich immer wieder Polizeischichten gehabt habe, dass ich bei immer mehr größeren Geschichten am Tatort war. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Und dann hat es mir Spaß gemacht. Dann habe ich meine Bücher geschrieben, oder drei Bücher. Also bei mir war es so, Hobby war Beruf.
Ja, die Bücher, glaube ich, über die großen Kriminalfälle in Kärnten und in der Steiermark und zweimal über Cold Cases, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
Naja, große Kriminalfälle, nur Steiermark, nicht Kärnten, das war nur Steiermark, das ist vergriffen. Und ich glaube, die ungeklärten Kriminalfälle, Cold Case, glaube ich, da gibt es noch Bestände, das ist Kärnten, Osttirol und Steiermark.
Mhm. Ja, dann kommen wir zu unserem heutigen Fall, der in Graz sich zugetragen hat, den Ort, wo wir auch diesen Podcast jetzt aufnehmen. Das ursprüngliche Motiv, das letztendlich dann ein Menschenleben fordern sollte, ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst, nämlich die Habgier. Kann man das in dem Fall so sagen?
Kann man so sagen, es war reine Habgier. Die Täter wollten einfach an das Geld des Pensionisten, 54-jährigen Pensionisten herankommen, und deshalb wurde er getötet.
Ja, wie haben Sie denn bestohlen? Also was waren da die konkreten Umstände?
Der Hans-Peter Egger war ein sehr vermögender Mann, hat Häuser gehabt, hat Häuser verkauft, und er hat sehr viel Geld gehabt. Der hat mehrere Sparbücher verteilt auf mehrere Banken in der Steiermark, unter anderem auch bei der Denise Bank, der türkischen Denise Bank in Graz. Und er war mehr oder weniger Millionär, wenn man so will.
Ja.
Und auf diesen Sparbüchern hat er sehr viel Geld gehabt, und da wollten die beiden Banker ihn halt bestehlen.
Also quasi seine zwei Bankbetreuer haben gesehen, der hat so viel Geld, und die haben einfach sich gedacht, der merkt es nicht, oder warum haben sich die ihn als Opfer ausgesucht, oder hatten die mehrere Opfer?
Nein, ich glaube, das war ein Zufall. Der Herr Egger hat einige Jahre, bevor es zur Tat gekommen ist, in Köfloch versucht, eine Tankstelle anzuzünden. Und ist damals hat es kein Gerichtsverfahren in dem Sinn gegeben, sondern er ist ins LSF eingeliefert worden, ins damalige. Das dürften die beiden Täter erfahren haben, und dann vermutlich sind sie davon ausgegangen, dass er eh zu blöd ist jetzt, formuliere es jetzt einmal so, um dahinter zu kommen, dass sie ihm Geld stehlen. Das war aber nicht so, weil er hat immer seine Sparbücher kontrolliert und seine Ausgaben kontrolliert. Es haben sie dann ein Jahr hat sich hingezogen, und 2014, Anfang 2014, hat sich für den Egger der Verdacht erhärtet, dass da was passiert in der Denise Bank. Und der hat die beiden, den Halil I und den Ferhat K, 23 bzw. 29 Jahre alt, zur Rede gestellt. Und die beiden Banker haben ihn dann versichert, sie werden das von sich aus lösen, das Ganze, er kriegt sein Geld zurück. Und so haben sie für den 12. Februar 2014 einen Treffpunkt vereinbart.
Und vielleicht noch zur Ergänzung, der Ferhat K., das war eben der jüngere Kollege des Halil I., der eben mit diesem Betrug 2012 begonnen hat, und der hat ihn irgendwann einfach einmal eingeweiht und mit an Bord geholt, oder wie war das?
Der ist irgendwann dazugekommen, der Halil I. hat ihn eingeweiht und der hat dann mitgemacht, aber nicht von Anfang an, sondern erst dann zum Schluss hin.
Du hast schon gesagt, dass der Heinz-Peter Ecker draufgekommen ist, dass da was nicht ganz koscher ist. Aber davor haben die ja einige Zeit lang dann relativ viel Geld von ihrem Opfer verfügt. Was haben sie damit eigentlich gemacht? Was haben sie mit so viel Geld angefangen?
Das weiß man nicht. Der Halil I. hat ja keine Auskunft gegeben. Der hat ja eigentlich bestritten, dass er mit dem Mord überhaupt was zu tun hat. Und die haben das Geld verbraucht, ganz einfach. Das waren Lebemänner, haben Familie gehabt und haben Geld gebraucht. Und so ist das Geld halt ausgegeben worden.
Ja.
Im Laufe der Zeit.
Ja, also wie vorher angesprochen, haben die ihm am 12. Februar 2015, nachdem er dahinter gekommen ist, dass die beiden hinter diesem fehlenden Geld stecken, einen Anruf von den beiden bekommen.
Ja, sie haben ihn angerufen, sie haben einen Termin für 12. Februar vereinbart, am 11. hat er den Anruf bekommen.
Ja.
Und vereinbart war, sie holen ihn in der Wohnung ab in Eckenberg und sie setzen sie dann wo zusammen.
Zu
einer Aussprache und dann wird das Ganze erledigt werden.
Warum hat er eigentlich auf eine Anzeige verzichtet, nachdem er draufgekommen ist, dass er da bestohlen wird?
Ja, weil sie ihn versichert haben, dass er sein Geld zurückbekommt.
Und bei einer Anzeige möglicherweise, wenn das Ganze vor Gericht gegangen wäre, wäre es
ja,
nicht sicher gewesen,
wenn das Geld weg ist, dann ist keine hundertprozentige Sicherheit, dass er sein Geld wiederbekommt, wenn nichts vorhanden ist.
Ja.
Und so hat er halt einen Hoffnungsschimmer gesehen und hat gesagt, okay, wir treffen uns und wir regeln das.
Mhm.
Außergerichtlich jetzt.
Das heißt, die haben ihn angerufen am 11. Februar und dann am 12. Februar abgeholt in Eckenberg.
Am 12. Februar haben sie in Eckenberg abgeholt. Der Ecker ist ahnungslos in das Auto der Bankers gestiegen. Gelenkt wurde das Fahrzeug vom Halil I.
Mhm.
Und der Ferhat K. ist hinten gesessen und hätte von hinten das Opfer erdrosseln sollen.
Ja.
So haben sie es auch geübt vorher schon.
Wie geübt?
Die haben sie mal im Vorzeig geübt, wie man einen Menschen, wenn der Täter hinten sitzt und das Opfer vorne, wie man den am leichtesten erdrosselt. Und das weiß man, weil der Ferhat K. das ausgesagt hat.
Mhm.
Und man hat ja nur die Angaben von Ferhat K. Der Halil I. hat ja geleugnet bis zum Schluss, dass er den Mord begangen hat. Aber laut Ferhat K. hat sie das so abgespielt, sie waren auf der Fahrt zu einem angemieteten Container, den kommen wir später noch zu sprechen, und einige hundert Meter vom Haus entfernt hätte er ihn töten sollen. Der Ferhat K. hat aber dann in dem Moment gesagt, nein, das mache ich nicht. Der Halil I. hat das Auto angehalten. Der Ferhat K. ist aus dem Wagen gesprungen und der andere ist auf den Rücksitz und hat von hinten das Opfer erdrosselt.
Mhm. Das heißt, es ist dann noch wahrscheinlich zu sehr wilden Szenen gekommen in diesem Auto.
Das glaube ich nicht. Der wird sich nicht mehr sehr gewehrt haben, das weiß man nicht. Der Ferhat K. war ja nicht unmittelbar dabei jetzt bei der Tatausführung und der Halil I. hat keine Aussagen gemacht.
Ja. Aber Fakt ist, dass der Heinz-Peter Ecker in diesem Auto erdrosselt wurde.
Fakt ist, dass der Heinz-Peter Ecker in diesem Fahrzeug erdrosselt worden ist. Fakt ist auch, dass man dann zu einem angemieteten Container gefahren ist, der in der Luftlinie 200 Meter von der Wohnung des Ecker entfernt gestanden ist.
Mhm.
Dort hat der Halil I. die Leiche dann zerstückelt.
Mhm.
Und sie wurde dann in Kübeln einbetoniert und in der Mur entsorgt. Und dabei hat ihm wieder der Thomas H. geholfen, ein tschetschenischer Flüchtling, ein Arzt, 32-Jähriger, der die diese Leichenteile auch in der Mur dann versenkt hat. Der hat ein Fahrzeug angemietet. Man hat diese Leichenteile, wie gesagt, in Kübeln einbetoniert und dann diese Kübeln in die Mur geworfen.
Das heißt,
an verschiedenen Stellen.
Das heißt, die Tat wurde so vorbereitet, dass es geplant war, das Opfer, nachdem es erdrosselt wurde, in diesen Container zu bringen, dort zu zerstückeln, dort in Betonbehälter einzugießen und danach eben auf mehrere Stellen zu verteilen. Aber wie kam es zu dem Kontakt zu Thomas H., der ist jetzt neu in dieser Geschichte, weiß man das?
Ja, der Thomas H. war ja ein Krimineller, der schon im Verdacht gestanden hat, dass er an einem Raubüberfall im Novaback Hotel beteiligt war. Nur haben damals die Komplizen verneint, die Frage der Mittäterschaft, und so ist er freigekommen. Wie er dann die beiden Türken kennengelernt hat, das geht aus den Akten nicht so eindeutig hervor, aber der Thomas H. grundsätzlich hat sich im kriminellen Milieu bewegt und vielleicht haben sie es irgendwo in einem Lokal kennengelernt. Also das ist nicht hundertprozentig klar. Es ist ja, der Thomas H. ist ja flüchtig. Ihm ist ja zuerst nichts passiert. Später dann, wie man vernehmen wollte und wie man Verfahren einleiten wollte, hat man müssen feststellen, dass er sich in seine Heimat abgesetzt hat und dort in Menschenhandel involviert sein soll.
Und er war ja, das wurde gerichtlich, glaube ich, nie geklärt, aber möglicherweise hat er ja seine medizinisch-anatomischen Kenntnisse als Arzt oder angehender Arzt vielleicht auch dazu eingesetzt, beim Zerstückeln dieser Leiche in diesem Container zu helfen, oder?
Naja, das sind Vermutungen, aber das hat sich, da gibt's keinen Beweis dafür. Also laut Aussage vom Ferhat K. ist, dass der Halil I. Den zerstückelt hat. Man hat vermutet, dass der vielleicht was zu tun hat damit. Faktum ist aber, und wir müssen bei den Fakten bleiben, dass er beim Entsorgen der Leichenteile beteiligt war.
Okay.
Er hat das Auto angemietet, er war unmittelbar beim Versenken der Leichenteile in die Mur beteiligt.
Ja. Aber das hat man noch alles nicht gewusst am Tag des Verbrechens, sondern die Ermittlungen haben sich dann haben einige Monate gedauert, bis man da auf die Spur der beiden Täter dann gekommen ist. Wie ist das vorangegangen? Wie ist man denen dann überhaupt näher gekommen?
Der Fall Hans-Peter Ecker war ein Vermisstenfall, ein Abgängigkeitsfall, wie es viele gibt in der Steiermark, in Österreich, Europa, weltweit. Und das war eine ganz schwierige kriminalistische Meisterleistung eines Beamten der Fahndungsabteilung, des heutigen Chefs dort im Landeskriminalamt, Bereich Fahndung, der Andreas Dierenberger. Der war einmal Mordermittler in Graz und hat damals einen Fall gehabt, hat einmal erzählt von einer Frau, von einer vermissten Frau, die nach einem Jahr erst in einer Restmülltonne gefunden wurde, die auf dem Balkon gelagert war, die Leiche. Und er ist deshalb sehr vorsichtig bei Abgängigen, und der Fall Ecker ist ja als bedenklich eingestuft worden von Anfang an, weil man hat ja kein Motiv gehabt, dass sie der irgendwie umbringt. Der hat vorher noch bevor er den Treff mit den beiden Bankern ausgemacht hat, noch mit seiner Tante telefoniert. Und die Tante hat gewusst, er trifft sich mit zwei Türken. Sie hat aber nicht gewusst, dass das zwei Bankangestellte sind.
Ja.
Sie hat auch nicht gewusst, warum sie sie treffen, dass da beim Geld manipuliert worden ist, das hat sie alles nicht gewusst. So, jetzt haben diese Beamten der Fahndungsgruppe angefangen, das Umfeld des Vermissten zu erheben. Und haben sie festgestellt, er hat nur einige wenige Kontaktpersonen, das war so 4, 5, darunter seine Tante und Freunde. Und einer dieser Freunde hat sich erinnern können, dass er ihm erzählt hat, dass er sich mit zwei Bankangestellten der Denise Bank trifft. Und so hat sie das zugespitzt auf dem Ferhat K. und auf dem Halil I. Die sind dann als Auskunftspersonen befragt worden. Zu dem damaligen Zeitpunkt hat die Kriminalpolizei noch nicht gewusst, dass da Geld abgezweigt worden ist. Das hat sie erst im Zuge weiterer Ermittlungen herausgestellt. Der endgültige Durchbruch ist dann später gekommen, aufgrund der Ermittlungen, aufgrund der Verdachtsmomente gegen die beiden Banker, die sich ja dann bei der Überprüfung der Sparbücher ergeben haben, haben sie dann eine Rufdatenauswertung gemacht und da ist eine Telefonnummer von einer Containerfirma drauf gewesen bei einem der Bankangestellten. Dann haben sie Kontakt aufgenommen mit dieser Containerfirma und die haben gesagt, ja, die beiden Banker haben einen Container angemietet, der steht in Eckenberg.
Ja.
Und da haben sie wiederum festgestellt, dass dieser Container Luftlinie nur 200 Meter von der Wohnung weg ist und das Handy des Hans-Peter Ecker war auch in der Nähe des Containers eingeloggt. Dann hat man sich den Container angeschaut. Da hat es auch parallel eine Telefonüberwachung der beiden Bankangestellten gegeben, wo sie auch geredet haben, die Polizei war da und wir haben Schwierigkeiten jetzt, ist mit Schwierigkeiten zu rechnen. Und der eine gesagt, der andere gesagt, bleib ganz ruhig, dann passiert gar nichts, dann können sie, uns gar nichts beweisen. So in etwa ist das gelaufen, wortwörtlich kenne ich das nicht. Und man hat sich dann den Container angeschaut und hat dann eine DNA-Spur vom Ecker im Container gefunden. Das heißt, man hat gewusst jetzt, der Ecker oder die Leiche war im Container. Und so ist das Ganze in so, dann sind sie festgenommen worden und dann hat es Verhöre gegeben und der Ferhat K. hat dann ein Geständnis abgelegt.
Das war der Jüngere der beiden, der eben 23-Jährige,
ja.
Dann kalte Füße bekommen hat, dass er das Opfer erwürgen hätte sollen. Und der hat begonnen zu reden.
Der war hat das dann zu plaudern begonnen und hat dann letztendlich ein umfassendes Geständnis abgelegt.
Anders als der Halil I., der ja alles bestritten hat.
Der hat zwar den Kontakt schon zugegeben und der Betrug ist auch beweisbar gewesen, aber der Halil I. hat nie ein Mordgeständnis abgelegt.
Ja.
Auch bei Gericht nicht.
Und was war mit dem Thomas H.?
Ja, der Thomas H. der hat sich abgesetzt in seine Heimat, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Zuerst war er nicht wichtig und wie man dann gemerkt hat, dass er da involviert ist und wie man holen wollte, war es zu spät. Es hat sich dann auch herausgestellt, dass der Thomas H. In der Wohnung des Hans-Peter Ecker war mit einem Nachschlüssel oder mit dem Wohnungsschlüssel vom Ecker, den sie halt abgenommen haben. Und der hätte dort wieder einen Schlüssel suchen, mit dem sie in Tresorraum zu Wertgegenständen des Ecker kommen. Jetzt war aber der Tresorraum oder diese Wertgegenstände nicht bei der Denise Bank gebunkert, sondern bei einer anderen Bank und es war natürlich nicht möglich, dorthin zu gelangen für die Bankangestellten, für die beiden. Und so ist zu der Plünderung dieses Tresors nicht gekommen.
Ja.
Und der Thomas H. hat sich abgesetzt in seine Heimat.
Ja, der ist noch, ich glaube, Russland oder Weißrussland.
Weißrussland, glaube ich, war es Tschetschenien oder Weißrussland. Ich glaube, Weißrusse dürfte es gewesen sein.
Ja, Thomas H. hat sich abgesetzt nach Weißrussland und damit ist er für die österreichische Justiz nicht mehr greifbar.
Ich glaube, es gibt gar keinen Auslieferungsantrag, weil das, wenn man Entsorgung der Leiche ausgeht, ist ja kein so relevanter Tatbestand, dass man.
Das wäre dann quasi Störung der Totenruhe, sowas in die Richtung.
Genau.
Ein makaberes Detail ist noch an einem der letzten Verhandlungstage zutage getreten, wie unser Kollege Alf Lobnik, Gerichtsreporter, geschrieben hat. Es sind nämlich Kopf, Beine, Hände des Opfers aus dem Moor geborgen worden. Der Rumpf, der Torso hat zunächst noch gefehlt und der ist inzwischen zum großen Teil entdeckt worden wieder. Aber damals im Prozess hat dann eine Tierärztin ausgesagt, sie hätte einen Torso gesehen. Ich kann das kurz vorlesen. Für Aufsehen sorgte am Vormittag auch noch die Aussage einer Tierärztin, die im April 2014 an der Mur beim Spazieren mit dem Hund einen menschlichen Rumpf gefunden haben will. Sie habe deutlich eine Brustwarze und abgeschnittene Rippen erkannt, die mit Sicherheit nicht zu einem Tier gehört hätten. In dem Moment fuhr die Wasserfeuerwehr vorbei und ich informierte sie darüber. Sie sagten, es sei wohl ein Karpfen, wird sie in dem Artikel zitiert. Als die Feuerwehrleute den, Anführungszeichen, Fleischbrocken selbst anschauten, sei er ihnen auch komisch vorgekommen. und sie kündigten an, die Gerichtsmedizin zu holen, gab die Zeugin an. Dann wollten sie das Teil bergen, doch dabei trieb es ab. Dann war der Karpfen weg, meinte Richter Rohm, denn bis heute ist der Rumpf des Opfers im Gegensatz zu anderen Körperteilen nicht gefunden worden. Du hast das inzwischen überprüft, dieser Rumpf ist anscheinend gefunden worden zu einem großen Großteil Teil.
Großteil ist er gefunden worden, es sind andere Körperteile eh vor dem Prozess schon aus der Mur geborgen worden. Der Kopf ist beim Grazer Mursteg hineingeworfen worden, den hat man dort herausgeholt. Man hat mehrere Behälter in Rotleiten bei von Leiten aus der Mur geborgen und es ist der Rumpf auch größtenteils geborgen. Es fehlen einige wenige Leichenteile des Opfers bis heute.
Das heißt, es könnte sein, dass es sich bei diesem Rumpf um das Opfer eines anderen Verbrechens handelt?
Das weiß man nicht.
Das
wäre reine Spekulation. Man weiß nicht, ob das ein Teil des Rumpfes vom Hans-Peter Ecker war. Das hat sie nie klären lassen und das wird sie jetzt vermutlich auch nicht mehr abklären lassen, nachdem das ja alles weg ist.
Okay. Das heißt, möglicherweise befinden sich südlich von Graz noch Teile des Körpers, des Opfers.
Das kann ich mir nicht mehr vorstellen, sondern das wird
Überreste.
Weiß ich nicht, ob irgendwo noch Knochen herumliegen im Wasser. Das glaube ich nicht, dass man da noch was findet.
Nach dem Prozess, nachdem Halil I. zu lebenslanger Haft und Ferhat K. zu 19 Jahren Haft verurteilt worden sind, hat einer der beiden ja noch Kontakt mit dir aufgenommen. Wie war das?
Der Halil I. hat über seine Verteidigerin mit mir Kontakt aufgenommen, hat mich gebeten, dass ich ihn im Gefängnis besuche. Das habe ich dann getan. Ich hab mit dem Richter gesprochen, habe mir dann einen Besuchsschein geholt und bin heute in das Gefangenenhaus des Landesgerichtes Graz und habe dort dann mit ihm gesprochen. Das war sehr interessant. Wir waren getrennt durch eine Glasscheibe und haben mit Telefonhörer miteinander gesprochen.
Also tatsächlich so, wie man das aus Filmen kennt.
Wie im Film. Und das ist offensichtlich so, weil das Urteil war ja zu dem Zeitpunkt nicht rechtskräftig. Er hat ja dagegen Berufung und Nichtigkeit erhoben. Und dann ist er nach wie vor Untersuchungshäftling und da ist es eben so.
Ja.
Und da hat er mir seine ganze Geschichte erzählt, also wie das seiner Meinung nach abgegangen ist, dass der Ferhat K. der Haupttäter ist und nicht er. Alle diese Dinge, die er bei Gericht zugegeben hat, hat er mir auch erzählt und ich habe ihm dann versichert, dass ich das ja schon alles kenne von der Gerichtsverhandlung. Ich war ja bei der Gerichtsverhandlung dabei als Zuhörer, weil es mich interessiert hat einfach. Darum habe ich mir das angehört. Und habe auch nie was geschrieben dann drüber, weil das war eigentlich nichts Neues mehr. Er hat nur beteuert, dass er halt den Mord nicht begangen hat und dass er halt unschuldig verurteilt worden ist und dass der Haupttäter der Ferhat K. ist.
Ja.
Das war's. Und so bin ich wieder gegangen dann. Ich habe, wie gesagt, nie was geschrieben drüber. Er hat aber auch sich nie mehr gemeldet.
Das heißt, die beiden sind nach wie vor in Haft. Es wird noch einige Jahre dauern, bis sie wieder auf freien Füßen sind. Und damit haben wir eigentlich den heutigen Fall ausreichend besprochen, oder?
Ja, ich glaube, dass das sehr ausführlich war jetzt.
Upsa. Ja, jetzt hat sie fast unseren Podcast-Tisch noch umgetreten. Es ist Gott sei Dank nicht passiert. Lieber Hans, danke, dass du da warst. Ich sage unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch danke fürs Dabeisein bei Delikt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcast und ihr könnt ihn auch abonnieren auf allen gängigen Plattformen, eben auch Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und wie sie alle heißen. Danke fürs Zuhören, sagt David Knees.